Die Philadelphia Kirche Gottes präsentiert das Leben und die Lehren von Jesus Christus mit Stephen Flurry. Jesus befolgte alle Gesundheitsgesetze. Er aß die richtigen Lebensmittel. Er bekam genug frische Luft, genug Sonnenlicht, tiefes Atmen. Er ging zu Fuß. Er befolgte die Gesetze der Reinlichkeit. Er bekam genug Schlaf. Und doch schien es seiner Gesundheit nicht zu schaden, als er einmal die ganze Nacht zu Gott betete und ein anderes Mal, als er lange vor Tagesanbruch aufstand, es muss 2 oder 3 Uhr morgens gewesen sein, und hinausging und allein zu Gott betete. Und wissen Sie, wann immer er Gott um etwas bat, bekam er es. Seine Gebete wurden immer erhört, nicht wahr? Er hatte volle Macht, doch er sagte, von mir aus kann ich nichts tun. Der Vater, der in ihm wohnte, vollbrachte die Werke. Es war die Kraft von Gottes Geist. Es war Gott, der es tat, weil Jesus seinem Vater durch das Gebet so nahe stand. Er war so wach, sein Geist war so scharf, weil er in jeder Hinsicht bei guter Gesundheit war, und er hatte Wissen. Er hatte alles, was er brauchte.
Das war Herbert Armstrong aus seiner alten Radiosendung »Die Welt von morgen«, wahrscheinlich aus den 60er Jahren, in der er über das Gebetsleben Jesu Christi spricht, die Art, wie er betete, und den Ansatz, den er für seine Beziehung zu Gott wählte. Hallo zusammen und willkommen zurück zu »Das Leben und die Lehren von Jesu Christus«. Wie Sie wissen, untersuchen wir in dieser Sendung sorgfältig die einzige verlässliche Informationsquelle, wenn es um Jesus Christus und seine Lehren geht. Das ist die Heilige Bibel, die Gebrauchsanweisung, die Gott zusammen mit seinem Produkt, zusammen mit seiner Schöpfung gesandt hat. Gott hat uns erschaffen. Gott hat uns erschaffen, 1. Mose 1. Und hier haben wir dieses kostbare Buch, die Heilige Bibel. Sie ist heilig. Dieses Buch ist Jesus Christus in gedruckter Form. In einer der früheren Sendungen, die wir für dieses Programm produziert haben, habe ich Johannes 14, Vers 6 speziell behandelt, wo Jesus sagte, »Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Es heißt, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Wir müssen durch Christus gehen.« Johannes 6, 44. Niemand kann zu Gott kommen. Gott muss rufen, doch es führt nur durch Christus. Er ist der Weg. Wir müssen auf Jesus Christus schauen. Nicht nur über ihn reden. Wir müssen auf den Anfänger und Vollender unseres Glaubens schauen. Hebräer 12, Vers 2. Wir müssen in die Fußstapfen von Jesus Christus treten. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 21. Wir müssen... Ich meine, das hier, worüber wir hier sprechen, ist eine Religion mit Substanz. Wir untersuchen tatsächlich, prüfen sorgfältig den Jesus Christus der Bibel und folgen diesen Schritten. Er ist der Weg. Dieses Wort für Weg in Johannes 14, Vers 6 bedeutet Hauptstraße, Reise, Weg, Pfad. Und was das Gebet betrifft, so müssen wir auf die Anweisungen Christi schauen. In Lukas 11, Vers 1 sahen die Jünger Jesus an einem bestimmten Ort beten. Zweifellos ein einsamer Ort. Das werden wir hier gleich sehen. Und sie gingen zu Christus und sagten, Herr, lehre uns zu beten, zeig uns, wie man es macht. Ich meine, das sollte eine Frage sein, die sie sich stellen. Wie machen wir das? Wie bete ich so, wie es in der Heiligen Schrift steht? Wir haben übrigens diese wunderbare kleine Broschüre, wie man betet. Es umfasst etwa 150 Seiten und zeigt Ihnen anhand vieler Bibelstellen, wie es geht. Und natürlich gibt es auch andere Beispiele in der Bibel Männer und Frauen Gottes, die ernsthaft und inbrünstig zu Gott gebetet haben. Doch Jesus Christus ist der Meister, er ist unser Lehrer. Und als die Jünger zu ihm kamen und sagten, lehre uns, wie wir das tun sollen, gab er ihnen sehr schnell einen Gebetsentwurf. Er steht in Lukas 11 und Matthäus 6. Und auch Markus 1. Gehen wir das einfach durch. Darauf wurde in diesem Vorspann von Herrn Armstrong Bezug genommen. Es heißt in Vers 28, und die Kunde von ihm erscholl alsbald überall in das ganze Land um Galiläa. Als Jesus Christus also seinen Dienst begann, wurde er sehr schnell berühmt und er hatte teilweise Tausende von Menschen, tausende Menschen, die ihn aufspürten und ihn teilweise sogar verfolgten. Wie hat er das gemacht? Wie hat er seine Zeit allein mit Gott gefunden? Er war der geschäftigste, produktivste Mensch oder Prediger der Geschichte. Und doch beachten Sie, was hier in Markus 1 geschieht. Vers 29. Und alsbald gingen sie aus der Synagoge und kamen in das Haus des Simon und Andreas mit Jakobus und Johannes. Die Schwiegermutter Simons aber lag da nieder und hatte das Fieber, und alsbald sagten sie ihm von ihr. Vers 31. Und er trat zu ihr, ergriff sie bei der Hand und richtete sie auf. Und das Fieber verließ sie, und sie diente ihnen. Vers 32. Am Abend aber, da die Sonne untergegangen war, brachten sie zu ihm alle Kranken und Besessenen, und die ganze Stadt war versammelt vor der Tür. Es war viel los. Es war zweifellos laut, viel Gemeinschaft, viel Aufregung wegen dieser Heilungen. Und sie drängten sich alle in das Haus des Petrus, eine sehr kleine Behausung nach heutigen Maßstäben. Eng, eine enge Umgebung. Es heißt, und er heilte viele, die an mancherlei Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, denn sie kannten ihn. Sie wussten, dass dies Jesus Christus war. Sie wussten, dass dies der Sohn Gottes war. Also nehme ich an, es legte sich schließlich, da sie schlafen mussten. Vers 35. Und am Morgen, noch vor Tage, stand er auf und ging hinaus. Und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Das ist es, was er meinte, was Herr Armstrong meinte. Lange vor Tagesanbruch, vielleicht 3 Uhr morgens, Jesus Christus mit dieser, ich meine, perfekten Gesundheit. Und doch stand er früh auf. Das musste er, weil alle anderen am Schlafen waren. Er ging an diesen einsamen Ort und betete. Und er betete inbrünstig. Er musste einen Ort finden, an dem er nicht gestört wurde, damit er sich auf seine Beziehung zu Gott konzentrieren konnte. Achten Sie noch einmal darauf, was Herr Armstrong in einer seiner alten Sendungen sagte. Ausschnitt 2.
Hören Sie, das Gebet sollte etwas Vertrautes sein, bei dem Sie wirklich mit Gott sprechen. Gott ist real. Er ist Ihr himmlischer Vater. Wenn Sie bereut haben und sich ihm hingegeben haben und durch Jesus Christus als Ihren Erlöser zu ihm gekommen sind, dann lernen Sie mit ihm zu sprechen und gehen Sie an einen privaten Ort.
Herr Armstrong sagte an anderer Stelle, dass er damals in seinem Haus einen Gebetsraum einrichtete. Manche Leute kritisierten ihn sogar dafür. Sie haben einen zusätzlichen Raum, der nur für Ihr Gebetsleben ist? Und er sagte, das tue ich absolut. Es ist ein abgeschiedener Ort. Jesus stand lange vor Tagesanbruch auf. Er musste das, denn Gott leitete ihn in seinem Dienst. Er blieb die ganze Nacht wach, die Nacht vor seiner Kreuzigung. Er musste es tun, um sich Gottes Willen vollkommen zu unterwerfen. So viele Beispiele in der Heiligen Schrift. Ich meine, in Hebräer 4 steht, dass er in allen Punkten versucht wurde wie wir, doch ohne Sünde. Wie vermied er es zu sündigen? Er war Gott so nah, so war das. Gott war in ihm. Gott leitete ihn. Gott stärkte ihn. Gott befähigte ihn. Gott wirkte Wunder durch ihn. Hier ist ein weiterer Ausschnitt vom verstorbenen Herbert Armstrong, Ausschnitt 6.
Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, genau deshalb ist er dorthin gegangen, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns an unserem Bekenntnis festhalten. Denn wir haben keinen hohen Priester, der kein Mitleid mit unseren Schwachheiten haben könnte, sondern einen, der in allem wie wir versucht wurde, doch ohne Sünde. Lasst uns daher mit Zuversicht zum Thron der Gnade kommen, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden, die uns in der Zeit der Not hilft. Ich frage mich, ob Ihnen bewusst ist, wie sehr Sie gelitten haben und wie viele Sorgen und Prüfungen Sie unnötigerweise ertragen und versucht haben, allein zu bewältigen, obwohl Sie doch einfach an diesen Gnadenthron kommen könnten, wie es an der Stelle, die ich gerade gelesen habe, steht. Wenn Sie nur erkennen und wirklich glauben und wirklich wissen würden, dass Jesus lebt, dass er jetzt da ist, dass er zuhört und dass er hören wird und dass es eine Antwort geben wird. Oh, wie viele Prüfungen und Sorgen und alles hätten sie vermeiden können. Wie schade, dass die Skeptiker und Zweifler den praktischen Wert dieser Stelle nicht kennen, die ich ihnen gerade aus ihrer Bibel vorgelesen habe. Wie bedauerlich, dass selbst die meisten bekennenden Christen sie nicht zu kennen scheinen. Meine Freunde, das ist etwas Praktisches. Es ist etwas, das funktioniert. Ich weiß es. Ich habe es auf die Probe gestellt. Nicht nur einmal, nicht zweimal, sondern hunderte Male. Ja, viele hunderte Male.
Er war ein Mann, der oft betete. Herbert Armstrong. Die Stelle, auf die er sich dort bezog, steht in Hebräer 4, Verse 14 bis 16. Lesen Sie sie nach. Sie wird besprochen. Sie wird in dieser Broschüre behandelt. Aber schauen Sie sich diese Verse an und nehmen Sie die Ermahnung an. Gehe ich wirklich mutig vor den Thron Gottes, den Thron der Gnade? Flehe ich inbrünstig darum, dass Gott in mein Leben eingreift, meinen Verstand öffnet und mein Herz weitet, damit ich seinen Zweck und seinen Plan verstehen kann? Damit ich gestärkt oder geheilt befähigt werde? Wir brauchen Führung. Wir brauchen Orientierung. Es ist die wichtigste Beziehung, die es gibt. Ihre Beziehung zu Gott, ihrem Schöpfer. Und Satans Ziel ist es, einfach irgendetwas dazwischen zu bringen. Damit du nicht an einem einsamen Ort bist und dich nur auf deine Beziehung zu Gott konzentrierst. Er, Satan, ist ein großer Störenfried. Er bombardiert die Gesellschaft um uns herum mit allerlei Lärm und Ablenkungen. Er ist der größte Zeitverschwender, den es gibt. Und er will nur, dass wir unsere Zeit vergeuden, unsere Zeit verschwenden. Jesus hat das nicht getan. Ich meine, er war dort in der Nacht zuvor. Er heilte Menschen, darunter auch Verwandte von Petrus. Er half Menschen. Er gab Menschen etwas. Und er war wahrscheinlich völlig erschöpft, als sie endlich alle gingen, bekam ein paar Stunden Schlaf und stand dann lange vor Tagesanbruch auf, um mit Gott zu sprechen. Vers 36. Und Simon und die bei ihm waren, eilten ihm nach, und da sie ihn fanden, sprachen sie zu ihm: Jedermann sucht dich. Wo? Wo warst du? Was machst du da? Die Leute suchen dich. Die Leute wollen mit dir sprechen. Und Christus wusste das. Es wirkt fast so, als wären die Jünger etwas aufgebracht gewesen. Weißt du nicht, dass du so gefragt bist? Weißt du nicht, dass du eine große Verantwortung hast? Nun, deshalb stand Jesus lange vor Tagesanbruch auf, denn so bereitete er sich auf seinen Tag vor. Und so sollten auch wir uns vorbereiten. Vers 35. Noch einmal, da steht, ich lese es aus der Schlachter Bibel. Und am Morgen, lange vor Tagesanbruch, stand er auf, ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Es war einsam. Man kann sich das griechische Wort ansehen. Wir behandeln das in einem unserer College-Kurse. Das griechische Wort für einen einsamen oder verlassenen Ort ist Eremos, E-R-E-M-O-S, Eremos. Wie ich den Studenten hier am God's College sage, brauchen wir alle unser privates Eremos, unseren einsamen Ort, wo wir Gott nahe sein können. Einige Definitionen dieses griechischen Wortes. Es bedeutet oder kann bedeuten verlassen, öde, wüst, daher die Wüste, ein unfruchtbarer, einsamer Ort. Einer Wortstudie zufolge heißt es, in der Schrift ist die Wüste ironischerweise auch ein Ort, an dem Gott denen, die ihn suchen, reichlich seine Gegenwart und Versorgung schenkt. Es heißt, der grenzenlose Herr erweist sich als stark in den begrenzenden, schwierigen Lebenslagen. Ich meine, man kann sich an einen einsamen Ort zurückziehen und uns der überragenden Gegenwart unseres großen Gottes nähern. Gott wird diese Art von Gebeten von Menschen hören, die Ablenkungen ausschalten und sich wirklich auf Gott konzentrieren. In der heutigen Religion, seien wir ehrlich, sieht man viele große öffentliche Shows. Mit dem, was wie Gebet aussieht, aber das meiste ist nur Show. Es gibt Zeiten für öffentliche Gebete, aber größtenteils, ich meine, der Großteil unseres Gebets findet im stillen Kämmerlein statt. Jesus hat uns das gesagt. Jesus gab uns dies als Anweisung. Er sagte, sei kein Pharisäer, tu es nicht nur, um anzugeben. Vers 46, das steht im Markus-Evangelium Kapitel 6. Da steht, und als er sich von ihnen getrennt hatte, ging er hin auf einen Berg, um zu beten. Hier ist es wieder. Oft musste Jesus das tun. Man kann diese Beispiele einfach überlesen und sagen, oh ja, er zog sich auf einen Berg zurück, um zu beten. Und dann, nun kommen wir zum nächsten Ereignis. Die Leute wollen dich sehen. Man kann das einfach überlesen, aber es steht oft da. Er musste sich zurückziehen. Er musste die großen Menschenmengen verlassen und beten. Vers 47. Und als es Abend war, war das Schiff mitten auf dem Meer und er allein auf dem Land. Und er sah sie sich abmühen beim Rudern, denn der Wind stand ihnen entgegen. Und um die vierte Nachtwache kam er zu ihnen, wandelnd auf dem Meer, und wollte an ihnen vorübergehen. Das geschah direkt nach einer zweifellos inbrünstigen, glaubenserfüllten Gebetszeit, und dann Christus, wie er direkt auf dem Meer wandelt, hier hinter mir abgebildet, dem See Genezareth. Er wandelt auf dem Wasser. Das ist die Kraft des Gebets, des inbrünstigen Gebets. Das Beten im Geist. Vers 15 aus Lukas 5, beachten Sie das. Dort steht, aber die Kunde von ihm breitete sich immer weiter aus und es kam eine große Menge zusammen zu hören und gesund zu werden von ihren Krankheiten. Auch hier verfolgen ihn die großen Menschenmengen praktisch auf Schritt und Tritt. Vers 16 sagt, er aber entwich in die Einöde und betete. Das war, wie ich schon sagte, der beschäftigtste Mann der Geschichte, aber er musste sich Zeit für Gott nehmen. Er musste sich an einen einsamen Ort zurückziehen. Beginnen wir hier wieder mit dieser Frage, der gleichen Frage, die die Jünger in Lukas 11, Vers 1 stellten. Beginnen wir mit dieser Frage. Wie beten wir? Wie machen wir es so, wie du es getan hast? Wie folgen wir deinem Beispiel? Was tust du da? Wenn du niederkniest und zu Gott betest, worüber sprichst du dann? Was genau sagst du da? Wie sagst du's? In Matthäus 4, Vers 1 und 2 heißt es, da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde, und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Das ist noch milder ausgedrückt. Ein 40-tägiges Fasten direkt vor diesem titanischen Kampf gegen den Teufel. Er musste Gott nahe sein, um Satan, den Teufel, zu überwinden, und das müssen wir auch. Das müssen wir. Ich meine, Gebet. Das ist unser wichtigstes geistliches Werkzeug. Nun, es gibt noch andere Werkzeuge. Eifriges Bibelstudium, Fasten, wie man dort sieht, Gemeinschaft mit Gottes Familie. Aber das Gebet, ich meine, das ist das Fundament. Beachten Sie dies noch einmal von Herbert Armstrong, Clip 3.
Alle Apostel und Evangelisten der wahren Kirche Gottes im ersten Jahrhundert vollbrachten Wunder, sogar größere Wunder als Jesus selbst, bis hin zu dem Punkt, dass Kranke geheilt wurden, wenn nur der Schatten von Petrus auf sie fiel. Die Kranken und Leidenden wurden allein dadurch geheilt, dass der Schatten von Petrus über sie hinwegzog. Nun, Petrus, Stephanus, Philippus, Paulus, allesamt einfache, bescheidene, gewöhnliche Männer, Jünger Jesu Christi, sie alle hatten diese Kraft, meine Freunde, genau dieselbe Kraft, die Jesus hatte, weil sie lebten und Gott nahe waren und erfüllt waren vom Heiligen Geist Gottes, der Kraft Gottes. Und uns scheint diese Kraft heute zu fehlen, nicht weil Gott sie uns verweigert, sondern weil wir einer modernen, materialistischen Welt so nahe sind, unsere Gedanken so sehr mit materiellen Interessen dieses Lebens erfüllt sind, weil wir uns so weit von Gott entfernt haben und weil wir nicht mit Gott in Verbindung stehen. Gott sagt, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Doch wir nahen uns Gott nicht. Wir nahen uns den materiellen Interessen, den Vergnügungen und dem Zeitvertreib dieser Welt. Und dann, weil es an der richtigen Art von hingegebenem, unterwürfigem, ernstem und herzzerreißendem Gebet mangelt, haben wir uns von Gott entfernt. Und folglich, weil wir nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, haben wir nicht den Glauben, um eine Antwort auf unsere Gebete zu erhalten.
Er spricht von inbrünstigem Gebet, das wirklich etwas bewirkt, das Ergebnisse bringt. Es heißt dort in 1. Johannes 2, Vers 15, wenn wir diese Welt lieben, wenn wir ein Freund dieser Welt sind, können wir uns Gott nicht nähern. Wie ich schon sagte, bombardiert uns Satan mit seinem Einfluss, seinen Einstellungen, seinen Stimmungen, seinen Impulsen und seinen Ablenkungen. Denn er will nicht, dass sie eine Beziehung zu Gott haben. Er will nicht, dass sie Gott nahe sind. Lukas 4, 42, dort steht: Als es aber Tag wurde, ging er hinaus an eine einsame Stätte, und die Menge suchte ihn, und sie kamen zu ihm und wollten ihn festhalten, damit er nicht von ihnen ginge. Hier kommt wieder die Menge und sagt: Schau, verlass uns niemals. Wir wollen, dass du immer bei uns bist. In Markus 7, 24 heißt es: Und er stand auf und ging von dort in das Gebiet von Tyrus. Und er ging in ein Haus und wollte es niemanden wissen lassen und konnte doch nicht verborgen bleiben. Er konnte nicht verborgen bleiben, so berühmt war er. Die Amplified-Version sagt: Es war ihm nicht möglich, sich der öffentlichen Aufmerksamkeit zu entziehen. Mein Punkt ist, es war schwer für ihn, Zeit an einem einsamen Ort zu finden und seinem Vater im Himmel nahe zu kommen, aber er tat es. Wie viel gewissenhafter können wir sicherstellen, vielleicht ein wenig früher aufzustehen, bevor die Kinder wach sind oder was auch immer es ist, und einen schönen, einsamen Ort zu schaffen? Wo man mit Gott Gemeinschaft haben kann? Mein Vater schrieb dieses Zitat steht auch in dem Buch »Wie man betet«, aber er sagte 1998, als er dies zum ersten Mal schrieb: »Unser Hauptaugenmerk im Leben muss darauf liegen, wie wir im Gebet mit Gott sprechen. Das ist unsere oberste Priorität. So wachsen wir in Gottes königlicher Familie.« Das ist unser wichtigster Fokus, wie wir im Gebet mit Gott sprechen. Lernen Sie vom Meister, Jesus Christus. Beachten Sie ein paar weitere Verse in Matthäus 6. Dies ist eines der Kapitel, das uns diesen Gebetsentwurf gibt. Beachten Sie Vers 5. Und wie gesagt, man kann sich heute die Religion ansehen und viele öffentliche Gebetsdarstellungen sehen. Und es ist im Grunde nur Show. Vers 5 in Matthäus 6 sagt: Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen zu stehen und zu beten. Sie lieben es, öffentlich zu beten, um die Aufmerksamkeit anderer Menschen zu erregen, die dann denken: Nun, die müssen sehr religiös sein. Sie lieben es, in den Synagogen und an den Straßenecken zu stehen, damit sie von den Menschen gesehen werden. Es heißt: Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits. Ich meine, ihr Lohn ist ihre Eitelkeit, in den Augen anderer Menschen als religiös zu gelten. Sie wollen es allen recht machen. Ihnen ist wichtiger, was Menschen denken, als was Gott denkt. Es heißt, wenn du aber betest, also mit anderen Worten, du tust es. Es ist ein Gebot. Gott erwartet es von seinen Kindern. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Gott wird dich belohnen. Es zählt nur, was Gott denkt, nicht was irgendein anderer Mensch denkt. Es gibt eine Zeit und einen Ort, um vor anderen Leuten bei einer Mahlzeit oder vor dem Gottesdienst um Gottes Segen zu bitten. Es gibt solche Gelegenheiten. Aber ich meine, hier ist der Großteil unserer Gebetszeit. Geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu. In Vers 7 heißt es: Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Gott weiß, dass wir Bedürfnisse haben. Er weiß das, bevor wir ihn darum bitten, aber er erwartet dennoch, dass wir beten, weil er eine Beziehung zu seinen Kindern möchte. Er will, dass seine Kinder ihm nahe sind, und diese Nähe entsteht im Gebetsraum. Ein letzter Ausschnitt von Herrn Armstrong, Ausschnitt 4.
Wahrlich, ich sage euch, wenn du betest, geh in dein stilles Kämmerlein und schließe die Tür zu. Und wenn ich in meinem Gebetsraum bin, bin ich hinter zwei verschlossenen Türen, und niemand kann hinein, und ich höre sie nicht, wenn sie gegen die äußere Tür hämmern. Ich bin allein, wo ich nicht gestört werde. Und dort gibt es kein Telefon, das klingelt, mich unterbricht oder stört, und ich bin einfach nicht erreichbar. Ich habe einen schalldichten Raum, in den niemand kommen, anklopfen oder mich irgendwie stören kann. Und ich kann dort hineingehen, um mit Gott allein zu sein, in dem Wissen, dass ich mit ihm allein bin und nicht gestört werde. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater im Verborgenen. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir vergelten. O, die Gebetserhörungen, die aus Gebeten kamen, die in diesem kleinen Raum gesprochen wurden. Und Hunderte und Aberhunderte Menschen haben profitiert und Wunder sind geschehen, weil Gott wirklich hört. Doch wir müssen diese Dinge nicht in rhetorisch blumigen Gebeten sagen, um Menschen zu beeindrucken. Wissen Sie, als Jesus betete, gab er uns ein Beispiel. Er ging auf einen Berg und betete die ganze Nacht zu Gott, und das war genau die Nacht, bevor er diese Worte sprach. Und er sprach diese Worte an jenem Tag, nachdem er die ganze Nacht allein zu Gott gebetet hatte. Und ein anderes Mal stand er früh auf, lange vor Tagesanbruch, und ging hinaus in die Wüste an einen einsamen Ort, wo er allein sein konnte, fernab von anderen Menschen, um im Geheimen zu Gott zu beten.
Wunderbare Ermutigung und Unterweisung von einem Mann, der Gott sehr nahe stand. Man sieht, warum Gott durch Herbert W. Armstrong ein so mächtiges Werk vollbracht hat, so vieles von seiner Unterweisung über das Gebet und andere, die dazu beigetragen haben. Mein Vater hat auch alle möglichen Zitate in diesem Buch. Wie man betet. Wir müssen lernen, es so zu tun, wie die Bibel es uns lehrt. Das ist alles, wofür wir in der heutigen Sendung Zeit haben. Wir danken Ihnen fürs Zuschauen und sehen uns beim nächsten Mal wieder.
Während seines Wirkens lehrte Jesus Christus seine Jünger, wie man betet. Das Gebet soll ihnen eine persönliche, direkte Verbindung zum Schöpfer des Universums geben. Werden ihre Gebete erhört? Unsere kostenlose Broschüre, wie man betet, bietet praktische Anleitungen, um die wichtigste Beziehung ihres Lebens aufzubauen. Unsere gesamte Literatur ist für Sie kostenlos und ohne jede Verpflichtung erhältlich.